Also Heilige, dies ist der Anfang von der Memorial Day Konferenz und wir glauben, dass dies eine sehr besondere Konferenz ist. Wir können sehen, dass das übergreifende oder das allgemeine Thema uns sagt, ein rechtzeitiges Wort über die Weltsituation und die Wiedererlangung des Herrn. Wir haben diese ersten drei Worte aufgegriffen, ein rechtzeitiges Wort, weil Bruder Lee eine Konferenz mit diesem Titel gegeben hat, ein rechtzeitiges Wort. Und er hat dies vom 8. bis 9. Juli 1988 gegeben, als es einen Sturm gab in der Wiedererlangung. Und die Wiedererlangung brauchte ein rechtzeitiges Wort. Und wir haben dasselbe Empfinden mit allem, was passiert in unserer Umgebung und in der ganzen Welt. Brauchen wir ein rechtzeitiges Wort über die Weltsituation und die Wiedererlangung des Herrn? Was ich zuerst machen möchte, ist die Titel von den unterschiedlichen Botschaften zu erwähnen. Also dieser erste Titel ist sehr lang und er verkörpert meine Last für diese Zeit und ich lese euch vor. Also es gibt vier Hauptpunkte. Die Weltsituation als Anzeiger für Gottes Vorangehen auf der Erde, das ist das Erste. Die Vision der Weltgeschichte von der Auffahrt Christi bis zum Ende dieses Zeitalters, das ist das Zweite. Die Ausbreitung der Wahrheiten der Wiedererlangung des Herrn als Vorbereitung auf seine Wiederkunft, das ist das Dritte. Und im Gebet beharrlich sein, während wir die Zeichen der Zeiten richtig beurteilen. Also dieser Ausschnitt, die Zeichen der Zeiten, ist sehr bedeutsam. Der Herr selbst nutzt diese Wortwahl. Also sehr kurz möchte ich die Titel von den anderen fünf Botschaften erwähnen. Botschaft 2 handelt sich darum, eine Vision vom Thron Gottes, das geistliche Geschehen hinter der Weltsituation und Christus als Zentrum der Verwaltung Gottes zu sehen. Botschaft 3, die Weltgeschichte gemäß der Ökonomie Gottes, die göttliche Geschichte innerhalb der menschlichen Geschichte. Botschaft 4, beharrlich beten mit Gott als unserem Glauben. Botschaft 5, was ich wunderbar finde, auf Gottes Ruf antworten, sein dispensationalistisches Instrument zu sein, seine Überwinder, um das Zeitalter zu wenden. Und schließlich Botschaft 6 ist in Bezug auf die Zubereitung der Braut. Und wir glauben durch die Barmherzigkeit des Herrn, durch die Gebete von den Heiligen in den Gemeinden, dass der Herr uns diesen Titel und dieses Thema gegeben hat. Also wir haben viele Bibelverse in der Schriftlesung und ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, aber werden die später behandeln in der Gliederung. Aber ich möchte zuerst den ersten Vers vorlesen. Es steht hier: Diesen hat Gott zu seiner Rechten als Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Also, wenn dieses Wort Führer erwähnt wird, bezieht es sich auf Christus in seiner Autorität. Wenn dieses Wort Retter erwähnt wird, dann natürlich bezieht es sich auf Christus in seiner Errettung. Und wenn man diese zwei Gedanken verbindet, sehen wir auch in unserer Erfahrung, dass Gott über die ganze Erde regiert mit seiner Autorität, damit die Umgebung dazu dient, dass das auserwählte Volk Gottes seine Errettung bekommt oder empfängt. Also wenn wir darüber nachdenken, wie wir gerettet wurden, wie wir in das Gemeindeleben gekommen sind, dann sehen wir, wie Gott souverän über die ganze Erde regiert hat mit seiner Autorität, damit unsere Umgebung dazu diente, dass wir Gott als unsere Errettung bekommen oder empfangen würden. Also wir kommen zu Römisch 1 und bitte nicht bis zum Ende schauen von der Gliederung. Also wir werden das schaffen und ich muss viele von den Punkten durchlesen, aber ich bete, während ich lese, wird der Herr zu uns sprechen. Und ich sage euch, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht ist es subjektiv, aber ich glaube, dass diese Gliederung ein Schatz ist. Es ist etwas, was ihr habt und ihr könnt das mitnehmen und ihr könnt es sehr vorsichtig studieren mit Gebet und ihr könnt kurze Gebete mit jedem Punkt beten. Und Römisch 1 lautet, wir müssen in unserem Geist sein, damit wir Menschen auf der Erde mit Gottes Herzen sein können. Menschen, denen der Himmel geöffnet werden kann, damit sie die Vision Gottes über die Bestimmung der Welt sehen. Also in Kapitel 4, Vers 1 und 2, also dieses Teil gibt uns eine Vision über die Vision der Welt oder die Bestimmung der Welt. In Offenbarung 1,10 sagt Johannes, dass er im Geist am Tag des Herrn war, dass es eine Vision zu bekommen von den örtlichen Gemeinden als die goldene Leuchter mit der Sohn des Menschen, der unten inmitten der Leuchter läuft. In Offenbarung 4,2, und ich liebe diese Verse 4,1 und 2. Und Johannes sagt, die erste Stimme, die ich hörte, war wie eine Posaune, die sprach mit mir und sagte, komm hier herauf. Wie kommen wir herauf in den Himmel? Und er sagt, ich werde dir die Dinge zeigen, die nach diesen Dingen geschehen müssen. Die Stimme sagt, komm hier herauf. Und wie kommen wir herauf? Und die Antwort befindet sich in Vers 2, sogleich war ich im Geist. Wenn ihr in eurem Geist befindet, dann kommt ihr herauf in den dritten Himmel. Und er sagt, siehe, da war ein Thron im Himmel aufgestellt und auf dem Thron saß einer. Also wenn wir in unserem Geist uns befinden, wirklich in unserem Geist befinden, das Erste, dem Ersten, was wir begegnen, ist dem Thron Gottes. Und es gibt nur einen, der auf dem Thron sitzt, das ist Gott selbst. Wir werden entthront, wenn wir uns in unserem Geist befinden. In Offenbarung 17,3, Johannes war in seinem Geist, um die Vision von Babylon die Große zu sehen. Und in 21,10 war er in seinem Geist, um die Vision vom neuen Jerusalem zu sehen. Also diese vier Hauptvisionen im Buch der Offenbarung hat Johannes in seinem Geist gesehen. Also im ersten Buch Mose 28, Jakob hatte einen Traum und es gab eine Leiter auf der Erde gestellt und die Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Also ich werde diese Geschichte zusammenfassen. Und Jakob, er wach von seinem Schlaf und er sagte, oh, sicherlich ist Jehova an diesem Ort, denn er fürchte sich. Und er sagte, wie ausgezeichnet ist dieser Ort, dieses nicht anders als das Haus Gottes und die Pforte der Himmel. Und was dies zeigt, wenn wir Johannes 1,51 betrachten, hat der Herr Jesus gesagt, er ist die Wirklichkeit von der Leiter, dass Jakob erwähnt hat in 1. Buch Mose 28. Er ist die Leiter, der bringt die Himmel auf der Erde und der Erde zu Himmel. Er bringt Gott zu den Menschen und der Mensch zum Gott. Und was sehr ermutigend ist, Jakob hat gesagt, dies ist nicht anderes als das Haus Gottes. Wir wissen, dass die Gemeinde das Haus Gottes, aber auch unser Geist ist der Haus Gottes gemäß Epheser 2, 22. Es steht, dass der Haus, der Wohnstätte oder die Wohnung Gottes ist in unserem Geist. Also wenn wir uns in unserem Geist befinden, dann genießen wir Christus als himmlische Leiter, der Gott in uns hineinbringt und uns in Gott hineinbringt. Und indem wir in unserem Geist sind, treten wir durch die Pforten der Himmel. Wir müssen nicht warten, in die Himmel zu gehen. Wir können uns in eine himmlische Atmosphäre, Situation, in einem himmlischen Zustand befinden, indem wir in unserem Geist sind. Also Ezekiel 1,1, es steht folgendes in 1. Es steht, dass die Himmel geöffnet wurden und ich habe Gesichter Gottes gesehen. Brüder und Schwestern, wir müssen beten in dieser Konferenz, eine Versammlung nach der anderen, dass die Himmel uns geöffnet werden, damit wir wirklich Visionen oder Gesichter Gottes sehen können. In Matthäus 3,16, als der Herr getauft wurde durch Johannes der Täufer, es steht, er kam aus dem Wasser und die Himmel wurden ihm geöffnet und er hat den Geist Gottes wie eine Taube gesehen, die auf ihm herabgekommen ist und er hatte das Sprechen vom Vater, dieses mein Sohn, der Geliebte, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Also diese Taufe ist ein Bild auf unseren Tod in Christus und auch auf unsere Auferstehung in Christus. Wir gehen in das Wasser rein, wir kommen aus dem Wasser heraus, das ist die Auferstehung Christi. Also wenn wir Christus genießen in seinem Tod und in seiner Auferstehung in unserem Geist, wir haben einen geöffneten Himmel, wir haben das herabsteigende Geist Gottes und wir haben das Sprechen des Vaters. Und schließlich haben wir Apostelgeschichte 7, 56. Stephanus hat diesen Vers gesprochen, als er getötet wurde. Und er sagte, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Also noch einmal, bei Stephanus, so vertraut mit Gott war, wurden ihm die Himmel geöffnet. Wir wollen, dass die Himmel uns geöffnet werden in dieser Konferenz. Nun kommen wir zu Römer 2 und das heißt, die Weltsituation ist der Anzeige für Gottes Vorangehen auf der Erde. Die Anzeige für Gottes Vorangehen auf der Erde. Und wir wollen hauptsächlich sehen, dass die Weltsituation im Hinblick auf das Buch Daniel und die Gliederung behandelt dies. Was ist passiert in Daniel 2? Also wenn ihr dies nochmal gelesen habt, ich hoffe, dass ihr das nochmal lesen werdet. Also in Daniel 2, 13 gibt es Worte, das heißt Daniel und seine Genossen. Daniel und seine Genossen, das ist eine Vitalgruppe. Daniel und seine drei Genossen oder Gefährten, das ist eine Vitalgruppe. Und wir wissen, dass in diesem Kapitel hatte Nebukadnezar einen Traum von einem großen menschlichen Bild und als er aufwachte, hatte der Furcht. Und wenn man Daniel 2 vorsichtig liest, dann merkt man, dass er das vergessen hat, was er geträumt hatte. Und er hat die ganze Weisen, Wahrsagerpriester, die Magier berufen zu seiner Gegenwart und er hat den gefragt, er hat sie gefragt, sag mir, was mein Traum war und deutet es. Und die haben gesagt, Nebukadnezar, sag uns dein Traum und wir können dann dein Traum deuten. Aber er sagte, nein, ich möchte, dass ihr zuerst mir meinen Traum erzählt und es dann deutet. Weil ansonsten glaube ich eure Deutung nicht, weil er dachte, dass sie versucht haben, Zeit für sich zu gewinnen. Und die haben gesagt, keiner kann das tun. Also das Wort kam zu Daniel, dass der König Nebukadnezar, er würde alle Weisen unter sich, er würde sie umbringen, weil sie ihm seine Traum nicht sagen konnten. Und sie konnte das auch dann nicht deuten. Also Daniel glaube ich, hat mit jemandem gesprochen, der dem König sehr nahe war, und er hatte eine gewisse Zeit, um zu beten. Und in Daniel 2, 17 und 18 steht es, dass Daniel zu seinen Genossen gegangen ist, und die haben von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten, um diese Vision ihn zu offenbaren. Und dann in Vers 19 von Daniel 2 steht, dass das Geheimnis in einer Nachtgesicht Daniel offenbart wurde. Also Daniel hat gesehen, was Nebukadnezar geträumt hat. Nicht nur das, er hat auch die Deutung davon bekommen, was Nebukadnezar geträumt hat. Ich glaube, das kommt später in der Gliederung, aber ich glaube, dies ist sehr bedeutsam. In Daniel 2, Vers 28 hat Daniel Nebukadnezar gesagt, bevor er ihm den Traum und die Deutung sagen wollte, er hat gesagt, Gott hat dir diesen Traum gegeben, damit ihr sehen können kann, damit du sehen kannst, was am Ende der Zeiten geschehen wird. Es ist zu sehen, was am Ende der Tage geschehen wird. Und später lese ich euch einen Teil von Daniel 2, und wir werden sehen, wir werden mehr von den Details sehen, die Einzelheiten sehen. Und ich würde euch ermutigen, dieses Kapitel zu lesen mit allen Fußnoten. Die sind hervorragend. Also in A lautet es, alle wichtigen Ereignisse der menschlichen Geschichte sind von Gott für sein Vorangehen auf der Erde arrangiert und abgestimmt worden. Da Gott mit der Menschheit auf der Erde einen Vorsatz zu erfüllen hat, hat er ganz sicher die souveräne Autorität, die Situation in der menschlichen Geschichte zu steuern und zu lenken. Zum Beispiel hat Gott für die Ausbreitung seiner Wiedererlangung und für die letzte Phase seiner Wiedererlangung den Aufbau des Leibes als Zubereitung der Braut souverän die Vereinigten Staaten vorbereitet, bewahrt und gesegnet. Also wenn wir die menschliche Geschichte betrachten, haben wir gesehen, dass Gott Deutschland gesegnet hat für die Wiedererlangung der die Wiedererlangung der Rechtfertigung durch Glauben. Er hat England gesegnet für die Verbreitung des Evangeliums und die richtigen christlichen Versammlungen. Und sein Segen auf die USA ist die USA, die als eine Grundlage für seine Wiedererlangung zu nutzen und die Gemeinde aufzubauen, welche die Zubereitung seiner Braut ist, um ihn zurückzubringen. Jetzt kommen wir zu Punkt B. Die gesamte Weltsituation mit ihren Geburtswehen ist für die Vollendung der Wiederherstellung Israels und auch für die Vollendung der vollständigen Geburt des universalen neuen Menschen. Wir werden dies später sehen in der Gliederung. Ich würde gerne ein bisschen warten, aber wir müssen sehen, was der Herr meint, wenn er von Geburtswehen spricht. Und wir müssen sehen, wie der vollkommene Entbindung des universalen neuen Menschen vervollständigt werden muss. Man kann sagen, in der Tatsache ist das geschehen durch den Tod und die Auferstehung des Herrn, aber in unserer Erfahrung muss es eine Vollendung der vollständigen Geburt des universalen neuen Menschen geben. Nochmal, wenn man Daniel Kapitel 2 berücksichtigt, dann sieht man, dass dieses große Bild, es gibt vier Teile, und diese vier Teile bezeichnen vier Hauptrichtungen Regierungen. Und in dem Sicht Gottes verkörpern diese vier Regierungen die ganze menschliche Geschichte. In der Sicht Gottes wird die menschliche Geschichte in dieser vier Regierungen verkörpert. Und ich werde euch die Einzelheiten vorlesen, aber ich erwähne das erst zuerst. Das erste Hauptregierung war Babylon, das zweite war Medo-Persien, die dritte Regierung war Griechen und Mazedonien, die griechische und mazedonische Regierung und die letzte Regierung war das Römische Reich. Also es gibt andere Teile in der Bibel, die über diese vier Regierungen sprechen. In Daniel 2 werden sie erwähnt im Hinblick oder im Rahmen von einem großen Bild. In Joel 1, Vers 4 spricht es von diesen vier Regierungen auf folgende Weise. Joel 1, 4 spricht von einer Heuschrecke in unterschiedlichen Stadien des Wachstums. Und Gott sagt durch Joel, zuerst gibt es der Nager, dann der Heuschrecke, dann der Abfresser und dann der Vertilger. Dies war das Gericht Gottes über Israel, der sich von Gott abgewendet hat und sich den Götzendienst hingegeben hat. Also der Nager ist Babylon, der Heuschrecke ist Medo-Persien, der Abfresser ist der griechischen mazedonische Regierung und der Vertilger bedeutet das Römische Reich. In Daniel 7 gibt es vier Arten von Tieren und diese vier Tiere bezeichnen diese vier Regierungen. In Sakarja 1 gibt es vier Hörner und diese vier Hörner bezeichnen die vier Regierungen. Also es gibt vier Teile im Wort oder Abschnitte im Wort, die sich auf diese vier Hauptregierungen verweisen. Nun kommen wir zu Punkt C. In C steht es, die Vision von dem großen menschlichen Bildes in Daniel 2 ist eine Vision dessen, was am Ende der Tage geschehen wird. Sie ist eine prophetische Veranschaulichung der Geschichte der menschlichen Regierungen, die souverän vom Herrn für die Ausführung seiner Ökonomie angeordnet wurden. Nun würde ich euch gerne Daniel 2, 31 bis 35 vorlesen. Es gibt viele Verse hier, aber ich glaube, in der Essenz vermittelt diese Verse die Bedeutung von dieser Vision. Und es steht hier, du, o König, sahst und siehe ein großes Bild, dieses Bild war gewaltig. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich, es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Kupfer, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Also diese sind nun die vier Teile von diesem großen menschlichen Bild, die die vier Regierungen versinnbildlichen oder bezeichnen. Wir werden das in einer Minute sehen. Und dann steht's hier, du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände. Also dieser Stein, der sich losriss ohne Hände, bezeichnet Christus. Er wurde am Kreuz geschnitten und durch seine Auferstehung wurde er losgerissen oder ausgeschnitten. Also dieser Stein riss sich los ohne Hände und kam aus dem Himmel herab. Wenn man das Buch der Offenbarung betrachtet, kommt Christus aus dem Himmel mit seiner überwindenden Braut zum Schlacht von Armageddon, um den Antichristus und sein Heer zu besiegen. Und wir wollen da an diesem Schlacht teilnehmen mit Christus und seiner überwindenden Armee. Und unsere Hochzeitsreise wird die Schlacht von Armageddon sein. Und es steht hier, du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Kupfer, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu der Sommertänen und der Wind führte sie weg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Also der überwindende Christus, er ist derjenige, in dem wir uns befinden. Wir sind in ihm als der einzigartige Überwinder und wir folgen ihm als der einzigartige Überwinder. Also wenn wir hinabsteigen, mit ihm hinabsteigen aus dem Himmel, also dieser Stein, dieser kooperative Stein, der zermalmt, das Fuß von einem menschlichen Bild trifft, also dieser ganze Bild wird wie Spreu werden aus der Sommertenne und der Wind wird jede Teil wegführen, damit keine Stätte für sie gefunden wird. Also wenn Christus dies macht, wird es keine Stätte für die ganze menschliche Regierung mehr geben. Und in dem letzten Teil von dem Vers steht es, dieser Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Also dieser Stein ist das Königreich Gottes, das Kommen des Königreichs Gottes für 1000 Jahre, in dessen wir für 1000 Jahre Christus genießen werden. Also dieser große Berg ist das Königreich Gottes. Also lass uns nun die Deutung sehen. Eins sagt das Haupt aus Gold, das dem ersten Tier in 7, 3 bis 4 entspricht, steht für Nebukadnezar, den Gründer und König von Babylon. 2 sagt die Brust und die Arme aus Silber, die dem zweiten Tier in 7, 5 entsprechen, stehen für Medo-Persien. 3 lautet der Unterleib und die Oberschenkel aus Bronze, die dem dritten Tier in 7,6 entsprechen, stehen für Griechenland einschließlich Mazedonien. 4 lautet die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen und teils aus Ton, die dem vierten Tier in 7,7 bis 8 entsprechen, stehen für das römische Reich mit seinen letzten 10 Königen. Also schließlich diese letzten 10 Königen werden die Könige sein, die sich unter Antichristus befinden. Also Antichristus wird letztendlich aufgerichtet werden, um ja der Führer zu sein von dieser wiederhergestellte römische Reich. Und diese 10 Könige werden durch die 10 Zehen von dem großen menschlichen Bild versinnbildlicht. Und wir können sehen, durch das, was ich gelesen habe, dass diese Zehen von den menschlichen Bildern, die sind teils aus Eisen und teils aus Ton. Und was die uns zeigt, ist, dass das Eisen ist eine autokratische Regierung und Ton, das versinnbildlich oder zeigt eine demokratische Regierung. Also diese 10 Könige, die herrschen über Regierungen, die teils autokratisch und teils demokratisch sind und aber die alle sind unter dem Antichristus, der sie alle herrscht. Und ich möchte euch etwas vorlesen von dem Lebensstudien von Daniel, was ich sehr genieße. Das ist Seite 22 und 23. Und der Titel ist die Weltsituation, die heutige Weltsituation. Und Bruder Lee sagt, in Bezug auf die menschliche Regierung müssen wir uns überlegen, in welchem Teil von dem großen menschlichen Bild wir uns befinden. Als Ergebnis davon, dass ich seit 60 Jahren oder über 60 Jahre die Bibel und die Weltsituation zu studiere, glaube ich, dass wir uns an dem Fuß von einem großen menschlichen Bild befinden, ganz nah an den 10-10. Wir sind nicht an Kopf oder an Brust oder an den Lenden oder an den Beinen. Nein, wir sind ganz nah an den 10-10. Das heißt, wir sind sehr nah an einem Stadium, wo Christus zurückkommt. Und Bruder Lee setzt sich fort, also die Weltsituation, besonders die Situation in Europa, wurde neu gestaltet, damit sie den Prophezeiungen der Bibel entsprechen. Und wenn wir diesbezüglich klar sind, dann werden wir wissen, wo wir sind und was wir tun sollen. Also diese zwei Beine, die zeigen oder die versinnbildlichen das Römische Reich, und die 10-10 versinnbildlichen die wiederhergestellte Römische Reich unter dem Antichristus. Also wir können sagen, dass die Kultur, Essenz und Geist von dem Römischen Reich existiert mit uns immer noch, aber der Form und der Erscheinung von dem Reich oder von dieser Regierung sind nicht mehr da. Aber die werden unter dem Antichristus wiederhergestellt werden. Also die ganze Erde ist bereit für die Wiederherstellung des Römischen Reichs und für die Erscheinung von dem 10-10, die Christus als der Stein hereinführen wird, um die ganze menschliche Regierung zu zerstören und das Königreich Gottes auf der Erde herbeizuführen. Also Brüder und Schwestern, ich lese dies vor, damit wir das feststellen oder verwirklichen, dass wir nicht einfach eine objektive Prophezeiung lesen, aber wir befinden uns in den letzten Tagen. Wir sind an dem Fuß, am Ende von diesem großen menschlichen Bild. Lass uns nun zu 5 kommen. Obwohl die Form und Erscheinung des Römischen Reiches verschwunden sind, bestehen Kultur, Geist und Wesen des Römischen Reiches bis heute fort. Wie können wir dies sagen? Also wir können sagen, dass heutzutage viel von unserer Kultur ist die Kultur des Römischen Reiches. Unser Gesetz stammt aus dem Gesetz des Römischen Reichs. Unsere Politik kommt viel von der Politik des Römischen Reichs. Unsere Architektur kommt viel von der Architektur von dem Römischen Reich. Hier in Los Angeles, an der Uni Südkalifornien, gibt es ein Footballstadion, und man nennt das das Kolosseum, genauso wie in Rom. Also wir haben viele Footballstadien, die Kolosseen genannt werden. Und woher haben wir das? Wir haben das von dem Römischen Reich. Also Daniel 7,12 sagt uns dies. Es steht hier, und was die übrigen Tiere betrifft, ihre Herrschaft wurde weggenommen, aber Verlängerung des Lebens wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Das heißt, eine Verlängerung des Lebens bis auf Zeit und Stunde wurde dem Römischen Reich gegeben, bis der Antichristus aufgerichtet wird mit 10 Königen als eine Situation oder eine Umgebung in der Weltsituation, damit Christus zurückkommen kann, um sein Königreich auf der Erde herbeizuführen. In D steht die 10 Könige mit ihren Königreichen, dargestellt durch die 10 Zehen des großen Bildes in Daniel 2, werden unter dem Antichristen, der letzte Kaiser des wiederbelebten Römischen Reiches sein wird, zusammengefügt. All dies wird in Europa geschehen. Also wir wissen dies, wenn wir vorsichtig das Buch der Offenbarung lesen. Also wenn es den Antichristen erwähnt, dann wird er erwähnt als das Tier aus dem Mittelmeer. Das Festland Europa schließt dieses Meer ein und es ist sehr bedeutsam. Also Brüder und Schwestern, wenn ihr das Lebensstudium von Offenbarung lest, also die Botschaften 40 bis 44, das ist 40, 41, 42, 43, 44, das sind fünf Lebensstudien, die handeln sich um ja, das Tier aus dem Meer. Also Bruder Lee gibt fünf Botschaften in Bezug auf das Antichristen, den Antichristen. Warum hat er das gemacht? Er hat das nicht nur gemacht für unser objektives Studium, aber er hat eine Last gehabt, indem er diese Botschaften befreit hat. Und der Zweck dahinter war, je mehr wir jemanden sehen mit den Eigenschaften von einem Antichristen, die hervorgebracht wird, die so aussieht, wie das in der Bibel beschrieben wird, desto mehr werden wir beten, Herr, wenn dieser derjenige ist, der dem Antichristus sein wird oder ist, nimm mich weg, bevor er an die Macht kommt. Ich möchte nicht unter seiner Hand sein. Also wir sollen wirklich dafür beten. Also ich kann nicht wirklich in die Einzelheiten gehen, aber der Antichristus, er wird an die Macht kommen und er wird ein Abkommen mit Israel schließen in den letzten 7 Jahren. Dieses Zeitalters wird er ein Abkommen mit Israel schließen. Am Anfang dieses 7 Jahren wird er das machen und in Mitte den 7 Jahren wird er dieses Abkommen brechen und dann bleiben 3,5 Jahre übrig und diese 3,5 Jahren sind die Jahre der großen Trübsal. Aber vor diese 3,5 Jahren gibt es einen Zeitraum, in dem wir sehen, dass jemand mit Macht aufgerichtet wird. Und wenn wir sehen, dass diese Person die Eigenschaften hat, die dieser Person in der Bibel entspricht, dann müssen wir beten, Herr, nimm mich weg, bevor er an der Macht kommt. Das heißt, wir sind die Erstlingsfrüchte, die in der Gegenwart des Herrn kommen als seine Überwinder. Aber wenn der Herr uns nicht wegnimmt und wir bleiben und wir gehen durch der großen Trübsal und wir dem Herrn treu sind, dann steht es in Offenbarung 15, dass wenn wir einen Märtyrertod durch den Antichristus leiden, dann bekommen wir eine direkte Fahrkarte in das Königreich Gottes. Wir werden zu augenblicklichen Überwindern werden. Natürlich bevorzuge ich es, vor dieser Zeit zu einem Überwinder zu werden, aber auch wenn wir auf der Erde bleiben, müssen wir Überwinder werden. 1 unter D sagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist heute unter den Nationen und in der menschlichen Gesellschaft am Wirken. Diese Gesetzlosigkeit wird seinen Höhepunkt in Menschen der Gesetzlosigkeit im Antichristen erreichen. Also 1. Johannes 3, 4 sagt uns die Definition von der Sünde. Und es heißt da, dass Sünde Gesetzlosigkeit ist. Und das ist das, was der Antichristus ist. Er ist ein Mensch, ein Mann der Sünde, der Gesetzlosigkeit. Er ist in Rebellion gegen Gott. Und wir können sagen, dass eine Definition von der Sünde ist folgendes, dass Sünde eine Entthronen Gottes ist. Wenn wir Gott entthronen in unserem Sein und wir unser Selbst auf dem Thron setzen, dann ist das eine Sünde. Und Christus möchte das machen. Er möchte Gott entthronen und er möchte auf dem Thron Gottes sein. Also wir kommen nun zu 2. 2 sagt, der Antichrist wird die Kraft Satans, die Verkörperung Satans sein. Er wird das Volk Gottes, sowohl die gottesfürchtigen Juden als auch die an Christus Gläubigen verfolgen und vernichten. Ich lese euch einen kurzen Abschnitt vor von dem Lebensstudium der Offenbarung. Also ich habe schon dieses gelesen, aber ich lese einen weiteren Abschnitt. Wenn die Christen, die auf der Erde bleiben werden, während dieser Zeit über alle diese Dinge wissen, werden sie sehr geholfen. Wenn jemand von uns auch auf der Erde ist, nachdem die Überwinder entrückt wurden, werden Vielleicht werden wir uns an dem erinnern, was in diesen Lebensstudien, in diesen Botschaften sich befinden. Diese Botschaften sind nicht nur für uns, aber für alle. Und vielleicht können sie uns helfen, zu den Erstlingsfrüchten zu werden. Wenn wir diese Botschaften mit Gebet lesen, können die uns helfen, zu den Überwindern zu werden oder zu den Erstlingsfrüchten zu werden. Aber für diejenigen, die nicht die Erstlingsfrüchte sind und diese Botschaften lesen, die werden nicht in der Dunkelheit sein in Bezug auf das Antichristus. Also wir haben wirklich das Licht gesehen und dieser Teil von dem Lebensstudien der Offenbarung gefällt mir sehr. Also in dem Buch Daniel spricht es von, oder es gibt eine Weissagung in Bezug auf einen Herrscher und er hieß Antiochus Epiphanes und er war eine furchtbare Person und er hat Judäa erobert und Israel erobert und er hat den Tempel bis zum Äußersten verunreinigt und er war ein furchtbarer, furchtbarer Mensch bis zu dem Punkt, dass er ein Sinnbild auf dem Antichristus war. Und das Buch von Daniel sagt uns, dass es eine Person gab, also wenn man die Geschichte betrachtet, gab es eine Person und er hieß Judas Maccabäus. Und diejenigen, die ihm folgten, die gegen Antiochos Epiphanes standen und die haben den Tempel gereinigt und den Tempel zur ursprünglichen Stadien wiederhergestellt. Und natürlich Judas Jakobäus war der Führer von denjenigen, die gegen Antiochos Epiphanes gestanden sind. Antiochos Epiphanes war ein Sinnbild von dem Antichristus. Judas Maccabäus ist ein Bild dessen, was wir sein sollen. Und er wird in Daniel 11, 32 und in Daniel 8, 14 erwähnt. Also hört Folgendes zu, das ist von Wahrheitslektionen Niveau 1. Judas Maccabäus war vom großen Gestalt, er hatte Weisheit und Mut, er liebte Gott und sein Land und er hatte eine Truppe von Kämpfern geleitet, die Gottes Gesetz treu waren, um den fremden Eingriff widerzustehen. Er hat gegen die syrische Armee gekämpft, in vielen Schlachten. Er hat fast jedes Mal gewonnen. Und syrische Generalen, wie unterschiedliche Generalien, die viel, viel mehr Truppen hatten als die Juden, wurden von ihm besiegt. Und natürlich Antiochus Epiphanes wurde von ihm besiegt. Und diesen nächsten Satz gefällt mir sehr. Dies war Judas Maccabäus. Er hatte einen bekannten Spruch und es war folgendes: Es hängt nicht mit der Größe von der Armee, wovon der Sieg abhängig ist, aber die Stärke kommt aus dem Himmel. Und das gefällt mir sehr, weil unsere Stärke kommt von unserem Gott, der die Wirklichkeit der Himmel ist. Er ist derjenige, ist, der herrscht. Und Daniel hat Nebukadnezar gesagt, Gott wird dir zeigen, dass die Himmel herrschen und die Himmel versinnbildlichen Gott oder bedeuten Gott. Also ich habe zwei gelesen. Nun kommen wir zu drei. Der Antichrist wird den Tempel Gottes und die Stadt Gottes niederreißen und verwüsten. Er wird die Wahrheit zu Boden werfen. Diese Verse sagen uns dies. 4. Der Antichrist wird scharfe Sinne haben, um Dinge wahrzunehmen und wird Dinge gegen den Allerhöchsten sprechen. Also ich habe ein Vers hier, welcher Daniel 7, 25 ist. Und das sagt uns, dass der Antichrist, dass er die Heiligen von dem Allerhöchsten müde machen wird, weil Antichristus der Verkörperung Satan ist, möchte Satan uns müde machen. Er möchte nicht, dass wir überwinden. Er möchte nicht, dass die überwindende Braut hervorgebracht wird. Er kommt nicht zu uns alles auf einmal, aber bewirkt, dass wir zermürben. Also 5 steht, dass der Antichrist wird die Heiligen des Allerhöchsten zermürben. Wir müssen den allmählichen, wiederholten, häufigen und täglichen Zermürbungstaktiken Satans widerstehen und ihnen entgegenwirken. Und ich möchte ein paar Dinge erwähnen, die Satan und Antichristus zermürben. Er möchte das Herz der Menschen zermürben. Also als wir zum ersten Mal gerettet wurden, also als wir gerettet wurden und wir kamen ins Gemeindeleben, wir hatten Friede, Freude, aber allmählich, täglich wirkt Satan auf uns Schritt für Schritt und er bewirkt, dass wir ruhelos sind, dass wir unglücklich sind, dass wir deprimiert sind, dass wir entmütigt sind, dass wir müde sind. Wenn dies passiert, müssen wir Nein sagen. Wir müssen zu sagen Nein sagen. Gott ist unsere Glücklichsein und unsere Freude und unsere Friede. Also das Zweite, was Satan zermürben möchte, ist der Geist des Menschen. Und deswegen in Kolosser 4,2, wir werden das gegen Ende der Gliederung lesen. Paulus ermahnt uns, beharrlich zu bleiben im Gebet, indem wir wachsam sind mit Danksagung. Also ausharren, beharrlich bedeutet stetig zu sein in eine geistliche Kriegsführung. Also Satan möchte unser Gebet wegnehmen, nach und nach. Er macht es nicht auf einmal, er reduziert die Wirksamkeit unser Gebet und die Länge unser Gebet nach und nach. Und die dritte Sache, was Satan zermürben möchte, ist die Zeit. Zermürben möchte, ist die Zeit des Menschen. Deswegen Kolosser 5,4 und Epheser 4,16, glaube ich, die sagen, die Zeit auszukaufen. Also Watchman Nee sagt etwas in einer von seiner Botschaften, das ist hervorragend, und wir werden dies in Botschaft 5 von dieser Konferenz sehen, dass die Zeit auszukaufen bedeutet in der Tat die Gelegenheit auszukaufen. Also täglich haben wir Gelegenheiten, eine Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden, eine Gelegenheit, anderen Leben darzureichen, jemanden zu weiden, Gelegenheiten zu beten, Gelegenheiten, den Namen des Herrn anzurufen oder den Herrn anzurufen. Und sehr oft verpassen wir diese Gelegenheiten. Und wir müssen Buße tun. Deswegen Buße tun, dass wir die Gelegenheiten nicht immer auskaufen. Also Psalm 90, 12 steht es, so lehre uns den Zählen unserer Tage. Wir müssen den Herrn bitten, uns zu lehren, die Tage zu zählen, damit wir wissen, wie viel Zeit wir haben. Und die nächste Sache, was Satan allmählich zermürben möchte, ist die Hingabe des Menschen. Also vielleicht, als ihr zum ersten Mal ins Gemeindeleben kam, wart ihr total völlig hingegeben. Aber wie sieht es heutzutage aus? Seid immer auf der Hut. Satan schläft nie. Er möchte immer eure Hingabe zermürben. Wo können wir dies sehen? In Richter 16, 16 können wir das sehen mit Samson. Wir wissen, Samson, er hat eine Frau namens Delilah geheiratet. Ich würde meine Tochter nicht Delilah benennen, aber wenn es jemand gibt, der Delilah heißt, vergib mir, du kannst immer noch eine Überwinder werden. Und der Schlüssel zu der Macht von Samson war seine lange Haare, und diese lange Haare zeigten, dass er ein Nazaräer war. Er hat eine Nazaräer-Lübde von Numeri oder vom vierten Buch Mose 6 geschlossen, und diese Haare zeigte, dass er sich völlig Gott unterordnet hat. Und was dies zeigt, das deutet darauf hin, dass in der Unterordnung gibt es Kraft, und wir haben den Herrn als unsere sich unterordneten Leben, und in diesem Leben, was sich unterordnet, gibt es die Kraft Gottes. Und was sie versucht hat, war, ihn zu drängen, bis er ihr das Geheimnis seiner Kraft erzählt hat. Und dann hat er seine Hingabe verloren und die Philistiner, die warteten draußen, um ihn festzunehmen. Als sie das Geheimnis seiner Kraft herausgefunden hat, in Richter 16,6 steht es, und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten drängte und ihn plagte, da wurde seine Seele sterbensmatt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich freue mich, dass meine Frau mir das nicht antut, aber sie hat ihn geplagt, bis seine Seele sterbensmatt war, und er hat aufgegeben schließlich, und er hat gesagt, dies ist das Geheimnis meiner Stärke. Er ist eingeschlafen, sie hat seine ganze Haare abgeschnitten, er hat seine subjektive Hingabe verloren und er wurde von den Philistinern festgenommen. Und wir wollen nicht, dass dies uns geschieht. Und das Letzte, was ich hier habe, ist, Satan möchte unsere Liebe Gott gegenüber zermürben. In Matthäus 24,12 steht es, und weil die Gesetzlosigkeit mehr und mehr zunehmen wird, wird die Liebe der vielen erkalten. Es steht nicht hier, dass die Liebe der vielen kalt sein wird. Es steht hier, dass es erkalten wird. Das heißt, dass wir allmählich, täglich wiederholt. Lass nicht zu, dass eure Liebe dem Herrn gegenüber erkalten wird. Lass uns eine neue und aktive und frische Liebe für ihn jeden Tag haben. Also nun kommen wir zu 6. Satan und der Antichrist wollen, dass die Seelen der Menschen die Instrumente für ihre Aktivitäten im letzten Zeitalter sind. Es ist sehr bedeutsam. In diese Verse in Offenbarung 18, es gibt das Babylon in seinem materiellen Aspekt und die religiöse Babylon. Und hier spricht es von dem materiellen Babylon. Und dann redet es hier von unterschiedlichen Gegenständen, Gold, Edelstein. Und wenn man zum Vers 13 kommt, ist die letzte Sache die Seelen der Menschen, die Seelen von Menschen. Und was das bedeutet, ist, dass die Menschen, die verkaufen ihre Seele zu dem Feind Gottes, um ihre Einstellung willen oder um ihre materiellen Reichtum willen. Und das bedeutet nur dies, es bedeutet auch, dass Satan, er möchte, dass den Menschen und auch, er möchte, dass die Gläubige sogar von ihrer Seele beherrscht werden, dass sie ihren Geist vernachlässigen und dass sie ihren Seele üben. Also der Antichristus, der wird ein Mensch sein, der am stärksten ist in seiner Seele. Und er möchte, dass wir Gläubige, dass wir unseren Geist nicht üben und dass unser Geist nicht am vorherrschendsten ist. Er möchte, dass unsere Seele vorherrschend ist oder hervorsteckend ist. Nun kommen wir zu E. Bei seinem Erscheinen als der von Gott losgelöste Stein wird Christus mit seinem Überwindern, den kooperative Christus, die 10 Könige mit dem Antichristen niederschlagen und dadurch das große Bild von den Zehen bis zum Haupt zermalmen. In dieser Verse von Offenbarung 19 reitet Christus auf einem weißen Pferd. Das wird gezeigt hier. Und als derjenige, der auf diese weißen Pferd sitzt, heißt er treu und wahr. Und es steht hier, dass die Armeen in den Himmel, die folgen ihm auf weißen Pferden. Und was das bedeutet, ist, dass als das Herr Gottes, wir folgen ihm, als das Wort Gottes, unser ganzes Leben, er ist das Wort Gottes. Also wenn wir entrückt werden, folgen wir ihm als das Wort Gottes. Wenn wir ihm heiraten wir ihn als das Wort Gottes. Wir kommen aus dem Himmel mit ihm herab, als der Stein, der zermalmt, um die Gesamtheit der menschlichen Regierung zu vernichten, um seine süße und glorreiche Königreich auf der Erde herbeizuführen, dann folgen wir ihm als das Wort Gottes. Nun kommen wir zu F. Bevor die Zermalmung des Antichristen und der gesamten menschlichen Regierung geschieht, muss sich die Wiedererlangung des Herrn nach Europa ausbreiten und dort verwurzelt werden. Also dank dem Herrn, dass die Wiedererlangung des Herrn sich nach Europa ausgebreitet hat, auf wunderbare Weise. Aber wir würden sagen, und ich glaube, die Brüder, die dort sind, würden das auch sagen, dass es immer noch tief verwurzelt in Europa, tief verwurzelt werden muss, eine tief verwurzelte Präsenz. Und weil Antichristus das Tier aus dem Meer ist und das ist, also in Festland Europa umschließt dieses Meer, also der Antichristus und diese 10 Könige, es wird höchstwahrscheinlich, dass ihr Königreich in Europa sein wird. Also bevor der Antichristus zermalmt wird und auch der Gesamtheit der menschlichen Regierung, muss die Wiedererlangung des Herrn sich nach Europa ausbreiten und dort verwurzelt werden. Und wir sollen Christus beschämen und dort zuerst verwurzelt werden, bevor der Antichristus hervorgebracht wird. Und Europa ist in der Vollendung der Erfüllung der Vision bezüglich des großen Menschenbildes in Daniel 2 wichtiger und entscheidender als jedes andere Land oder Geschlecht. Die Zermalmung der beiden Füße des großen Menschenbildes wird die Zermalmung der gesamten menschlichen Regierung sein. Also wir wissen, als diejenigen, die seit einer Weile in der Wiedererlangung des Herrn sind, dass die Wiedererlangung des Herrn tief verwurzelt worden ist in Taiwan und in den Vereinigten Staaten. Aber wir wollen auch, dass die Wiedererlangung des Herrn tief verwurzelt wird in ganz Europa. Und in G steht es, nachdem er gekommen ist, um den Antichristen zu besiegen und die Gesamtheit der menschlichen Regierung zu zermalmen, wird der kooperative Christus mit seiner überwindenden Braut, zu einem großen Berg werden, der die ganze Erde erfüllt und die ganze Erde zum Königreich Gottes macht. Dieses Königreich wird im neuen Jerusalem vollendet werden, dem letzten und vollendeten Schritt der göttlichen Geschichte. Also einerseits gibt es die menschliche Geschichte mit diesen vier Teilen von dem großen menschlichen Bild. Andererseits gibt es die göttliche Geschichte mit diesem kooperativen Stein, der zermalmt, was Christus um seine überwindende Braut einschließt. Und dies ist die göttliche Geschichte, was sich voranschreitet. Nun kommen wir zu Römisch 3. Es ist sehr erleuchtend. Es steht hier Folgendes. Die ersten vier Siegel, die vom Lamm Gott geöffnet wurden, das ist in Offenbarung 6, die ersten vier Siegel, die vom Lamm Gott geöffnet wurden, geben uns eine Vision der Weltgeschichte von der Auffahrt Christi bis zum Ende dieses Zeitalters. Wir sollen dies nicht als selbstverständlich empfangen. Wir wollen eine Vision von der gesamten Geschichte haben. Diese Geschichte zeigt uns, dass es unmittelbar nach seiner Auffahrt ein Vier-Pferde-Rennen gegeben hat, das sich durch das ganze Zeitalter der Gemeinde bis zur Wiederkunft Christi fortsetzt. Bevor ich über diese vier Pferde spreche, möchte ich etwas von der Offenbarung 5 erwähnen. Es steht da, dass Johannes sah bei demjenigen, der zum Rechten Gottes sitzt, eine Schriftrolle mit 7 Siegel. Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte, die Schriftrolle zu öffnen oder hineinzusehen. Und Johannes weinte sehr, aber einer von der engelischen Ältesten sagte: Weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat überwunden, um die Schriftrolle und ihre 7 Siegel zu öffnen. Also wenn Johannes schaute, er hat kein Löwe gesehen, er hat ein Lamm gesehen. Also wer ist Christus in seiner Auffahrt? Er ist das Löwenlamm. Er ist ein Löwen dem Feind gegenüber, um den Feind Gottes zu besiegen. Und er ist ein Lamm dem Volk Gottes gegenüber für unsere gerichtliche Erlösung und unsere organische Errettung. Was können wir über diese Schriftrolle sagen? Diese Schriftrolle bezeichnet den gesamten neuen Bund. In dieser Schriftrolle ist der ganze Gedanke Gottes in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf Israel, in Bezug auf die Welt und in Bezug auf das Universum. Also es gibt hier vier Siegel in Offenbarung 6 und die sind die ersten vier Siegel. Und diese ersten vier Siegel werden durch vier Pferde versinnbildlicht. Und ich würde sagen, dass die Last für diesen Teil der Botschaft ist, die Geschichte von der Welt zu sehen, aus der Sicht Gottes. Und was dies uns zeigt, ist, dass die Weltgeschichte eine Vier-Pferde-Rennen ist. Drei Pferde sind schlechte Nachrichten und ein Pferd ist eine gute Nachricht. Das erste Pferd ist eine gute Nachricht und das ist das Evangelium. Das wird mitten in die schlechte Nachricht verbreitet, bis die gute Nachricht vorherrschen auf der ganzen Erde wird. Und der Krieg durch Frieden ersetzt wird, Hungersnot wird durch den Überfluss der Versorgung ersetzt werden und Tod wird durch das Leben ersetzt. Und das versinnbildlichen diese vier Pferde, die versinnbildlichen Krieg, die versinnbildlichen das Evangelium, Krieg, Hungersnot und Tod. Also das Ergebnis des Evangeliums, die durch die Überwinder geritten werden, die Überwinder gehen hervor, um zu besiegen. Und wir werden sehen, dass das Pfeil schon geschossen worden ist, in das Herz des Feindes rein und das Evangelium ist siegreich. Dies ist Gottes Sicht in Bezug auf die Geschichte der Welt, um das Königreich der Welt zu dem Königreich unseres Herrn und seinem Christus zu machen. Also wir lesen jetzt durch dieses Teil. A sagt, das erste Siegel besteht aus einem weißen Pferd und dessen Reiter, was die Ausbreitung des Evangeliums bedeutet. Also nun, wenn wir Offenbarung 6, 1 und 2 betrachten, steht es, dass der darauf saß, aus dem weißen Pferd saß, hatte einen Bogen, aber dieser Bogen hat keinen Pfeil. Also deswegen 1 steht es, der Bogen ohne Pfeil bedeutet, dass der Kampf Christi für die Bildung des Evangeliums, des Friedens beendet und der Sieg errungen ist. Eine Krone bedeutet, dass, also der darauf sitzt, es wurde ihm eine Krone gegeben und eine Krone bedeutet, dass das Evangelium mit der Herrlichkeit Christi gekrönt worden ist. Und 2 steht es, zog aus siegreich, bedeutet, dass das Evangelium mit Christus ausgezogen ist, um Widerstände und Angriffe jeder Art zu besiegen. Und in 3 steht es, die Überwinder, die das Evangelium der Herrlichkeit Christi predigen, werden zu Reitern des weißen Pferdes. Und diese Aussage es kommt aus einem Buch, das heißt die Weissagung von den 4x7. Das befindet sich in Ausführungszeichen. Ich ermutige euch, dieses Buch zu lesen. Das ist ein hervorragendes Buch. Und diejenigen, die das Evangelium von dem herrlichen Christus predigen, die sind diejenigen, die auf dem weißen Pferd reiten. Wenn wir über das Evangelium denken, sollen wir nicht nur über die Erlösung denken oder die anfängliche Errettung denken. Aber es schließt alle Wahrheiten der ganzen Ökonomie Gottes ein. In Römer 1,1 sagt Paulus, dass er ein berufener Apostel war, der berufen worden ist oder abgesondert hin zu dem Evangelium Gottes. Und dann später sagt er, ich bin bereit, euch das Evangelium zu verkündigen, zu euch auch, die in Rom sind, also diejenigen, die in Rom waren, die waren schon wieder geboren. Die hatten schon das göttliche Leben, aber Paulus hatte die Last, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Deswegen war das Evangelium von Paulus nicht nur begrenzt auf anfängliche Errettung, aber es schloss das ganze Buch der Römerbrief ein. Das schließt wiedergeboren zu sein, geheiligt zu sein, der Leib Christi, was sich endet oder vollendet wird in das neue Jerusalem. Also B, das zweite Ziel besteht aus einem roten Pferd und dessen Reiter, was die Verbreitung von Krieg bezeichnet. Also wir müssen sehen, dass das Krieg geht immer mit dem Evangelium einher. Also Tod, Hungersnot und Krieg geht immer mit dem Evangelium einher, aber die Führung übernimmt das weiße Pferd, das Evangelium. Rot bedeutet Blutvergießen und ein großes Schwert bedeutet Waffen für den Kampf. Den Frieden von der Erde wegzunehmen bedeutet, dass der Krieg auf der Erde weitergeht. Dass die Menschen sich gegenseitig hinschlachten sollen, bedeutet, dass sich die Menschen gegenseitig bekämpfen werden. C sagt, das dritte Siegel besteht aus einem schwarzen Pferd und dessen Reiter, was die Verbreitung von Hungersnot anzeigt. Also wenn wir Offenbarung 6, 5 und 6 lesen, ist das offenbar. Und 1 und 2 sagen uns die Einzelheiten von diesen Versen. 1, eine Waage, die verwendet wird, um kostbare Dinge zu wiegen, wird hier verwendet, um Nahrung zu wiegen, womit gezeigt wird, dass die Nahrung knapp ist. Ein Königsweizen für einen guten Tageslohn und 3, Königsgerste ebenfalls für einen guten Tageslohn, weisen auf den hohen Preis der knapp gewordenen Nahrung hin. In 2 steht es, dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Öl und Wein sind für den Genuss des Menschen und sind immer knapp und sie werden in einer Hungersnot zu etwas Kostbarem. Bezeichnet das Vorhandensein einer Hungersnot. D sagt uns, das vierte Siegel besteht aus einem fallen Pferd und dessen Reiter, was die Verbreitung von Tod anzeigt. 1 steht Fall, bezeichnet die Gesichtsfarbe jener, die von der Pest heimgesucht wurden. Dass der Hades dem Tod folgte, bedeutet, dass der Hades diejenigen empfängt und festhält, die der Tod getötet hat. Also ich möchte nicht in die Einzelheiten gehen, aber es ist offenbar, in der Umgebung heute sehen wir, das fahle Pferd, wir sehen die Verbreitung des Todes, aber das soll uns nicht entmutigen, weil das Pferd, das die Führung übernimmt, ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und das schließt alles ein, von der Rechtfertigung durch Glauben, die Vergebung der Sünde durch jeder Stadion oder Schritt der organischen Errettung, neugeboren werden, Heiligung, Umwandlung, Gleichgestaltung, um uns zu der herrlichen Braut Christi zu werden, die genauso wie Christus ist in seinem Leben und seiner Natur, um seine schöne Braut zu sein, um ihn zurückzubringen und um sein Königreich herbeizuführen. Also 2 unter D sagt uns, dem Tod und dem Hades wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde, um mit dem Schwert zu töten und mit Hungersnot und mit dem Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Ich möchte euch Lukas 18, 7 bis 8 vorlesen. Und wird Gott nicht etwa auf jeden Fall Rache nehmen für seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, obwohl er ihnen gegenüber langmütig ist? Ich sage euch, dass er schnell Rache für sie nehmen wird. Dennoch, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf der Erde. Wir müssen beten, dass wir die Menschen der Glauben sein werden. Und wenn Christus als der Sohn des Menschen kommt, dass er uns findet, als die Empfänger, als die Gefäße der Glauben auf der Erde. Findet. Also uns wurde durch die Christellationsstudium Römer sehr geholfen und wir haben gesehen in Hebräer 11,6, dass Glaube eine bestimmte Bedeutung hat und in dieser Vers steht es, denn wer zu Gott hinzutritt, muss glauben, dass er ist. Und ich höre da auf, der muss glauben, dass Gott ist, dass er ist. Und was dies bedeutet, um uns unserem Geist der Glauben zu üben. 2. Korinther 4, 13, darin steht, dass unser vermengter Geist ein Geist der Glauben ist. Zweifeln befinden sich in unserem Verstand, Glaube ist in unserem Geist. Erinnert euch immer daran, und deswegen müssen wir uns unser Geist üben, weil Glaube in unserem Geist ist. Wenn wir unser Geist der Glauben übt, um zu glauben, dass Gott ist und wir nicht sind, Gott ist der Einzige, der ist der Einzigartige in allem. Und wir sind nicht, in allen sind wir nicht, nichts. Wir glauben, dass in dieser Konferenz Gott ist und dass wir nicht sind. Also wenn wir dies sagen, wenn wir diese Definition der Glauben geben, dann sagen wir, das wahre Glaube macht uns ungültig. Wir werden durch echte Glaube ungültig gemacht. Gott ist und wir sind nicht. Indem wir unseren Geist der Glauben üben, können wir Gott ausleben und ihn zum Ausdruck bringen und Gott anderen Menschen darreichen. Deswegen müssen wir beten, Herr, wenn du zurückkommst, möchten wir deine überwindete Braut sein, die mit dir gefüllt sind als Glaube, damit du Glaube auf der Erde finden kannst. In der Apostelgeschichte, ich habe diese Vers runtergeschrieben, ich kann es jetzt nicht finden. Ich versuche mich daran zu erinnern. Es ist entweder in Apostelgeschichte 5 oder 6, als die Apostel Diakonen bestimmt haben, die haben Stephanus bestimmt. Und das hat mich sehr berührt. In Bezug auf Stephanus steht es, dass Stephanus ein Mensch voller Glauben und voller des Heiligen Geistes war. Das heißt, wenn man in Tischen dienen möchte, dann wählen wir euch nicht einfach, weil ihr eine professionelle Kellner wart, ihr habt viel Erfahrung im Restaurantwesen. Nein, wir bestimmen euch, weil ihr voller Glauben und voller des Heiligen Geistes seid. Herr, wir sollen beten, Herr, mach mich zu einer Person, der voller Glauben und voller des Heiligen Geistes ist. Also das bringt uns zu Römisch 4, Römischer Punkt 4. Die Ausbreitung der Wahrheiten der Wiedererlangung des Herrn wird eine Vorbereitung auf die Wiederkunft des Herrn sein, um nicht nur Israel, sondern auch der ganzen Schöpfung eine Wiedererlangung. Also wir wissen in Matthäus 24, 14, der Herr sagt, und dieses Evangelium von Königreich wird auf der ganzen bewohnten Erde gepredigt werden, zu einem Zeugnis für alle Nationen. Und dann wird das Ende kommen. Also wir wissen, dass das Evangelium breit verkündigt worden ist, aber wie sieht es mit dem Evangelium des Königreichs aus? Wie sieht es mit der Wirklichkeit des Königreichs aus? Wer weiß, was die Wirklichkeit des Evangeliums ist in Matthäus 5, 13 oder die Erscheinung in Matthäus 13 oder die Offenbarung in Matthäus 24, 25. Ich sage das nicht, um uns zu rühmen, aber ich sage einfach, dass die Wahrheiten des Königreichs wurden uns offenbart, sind uns offenbart worden. Nicht, dass wir etwas sind, aber durch die Barmherzigkeit des Herrn stehen wir als die Gemeinde auf der Grund der Einheit und lobt den Herrn auf diesem Grund der Einheit, werden die Himmel uns geöffnet. Und wir müssen das Evangelium des Königreichs, dem gesamten bewohnten Erde verbreiten. Und ich mag Jesaja 11, 9. Es steht hier, dass die ganze Erde wird erfüllt mit der Weisheit Jehovas, so wie das Meer die Erde bedeckt. Und das ist poetisch, aber das zeigt uns, wie voll die Erde gefüllt sein wird mit der Erkenntnis Jehovas. Es wird sein wie das Wasser, das das Meer bedeckt. Und in A steht es, unmittelbar nach der Auffahrt Christi begannen diese vier Dinge, das Evangelium, der Krieg, die Hungersnot und der Tod, wie Reiter auf vier Pferden zu laufen, und sie werden weiterlaufen, bis Christus wiederkommt. In 1 steht es, das Ausbreiten, Laufen und Rennen des Evangeliums des Königreichs auf der ganzen bewohnten Erde ist der Kern der göttlichen Geschichte innerhalb der menschlichen Geschichte. In Botschaft 3 spricht es von der göttlichen Geschichte innerhalb von der menschlichen Geschichte. Während der menschliche Geschichte sich voranschreitet, der Kern dieser menschlichen Geschichte ist das Verbreiten, Laufen des Evangeliums des Königreichs durch die ganze bewohnten Erde. In zwei steht es, das Evangelium vom Königreich dargestellt durch das weiße Pferd des ersten Siegels in Offenbarung 6, 1 bis 2, wird von dem Ende dieses Zeitalters, der Zeit der großen Trübsal auf der ganzen Erde gepredigt werden, zu einem Zeugnis für alle Nationen. In B, es ist ein sehr wichtiger Punkt, wir predigen kein unvollständiges Evangelium, sondern das volle Evangelium, das alles vom Matthäusevangelium bis zur Offenbarung umfasst, das Evangelium von Gottes ewiger Ökonomie, sich durch seine gerichtliche Erlösung und mittels seiner organischen Errettung in Christus als dem Geist in seiner Auserwählten hinein auszuteilen, um in den örtlichen Gemeinden seinen Leib aufzubauen und das neue Jerusalem als seine Braut, seine Frau, zu seinem ewigen Ausdruck zu vollenden zu bringen. Zur Vollendung zu bringen. Dies ist ein wunderbares Evangelium. Dies ist das Evangelium von der gesamten Ökonomie Gottes. Und ich möchte das jetzt subjektiv und erfahrungsgemäß sagen, dass Tag für Tag möchte Gott, er verlangt sich danach, nur eine Sache mit jedem Einzelnen von uns zu tun. Er möchte sich selbst in uns hinein austeilen, Tag für Tag. Es ist keine kleine Sache, einfach ein kurzes Gebet zu beten. Herr, teile dich in mich hinein aus heute, den ganzen Tag. Herr, sogar jetzt in dieser Versammlung, teile dich in mich hinein. Also alle diese Verse sagen uns die Einzelheiten von der Ökonomie Gottes. Nun kommen wir zu Punkt C. Und C steht es eigentlich, umfasst das Evangelium alle göttlichen Wahrheiten. Das gesamte Neue Testament ist das Evangelium. Und das Neue Testament als das Evangelium wir, also das Wort Evangelium in Griechisch, auf Griechisch bedeutet die gute Nachricht. Und das Alte Testament für sein Sinnbild auf das Neue Testament. Deswegen können wir sagen, dass die ganze Bibel oder dass das Evangelium die gesamte Bibel umfasst. Gottes einziger Vorsatz in diesem Zeitalter besteht darin, dass das Evangelium gepredigt wird, damit die Gemeinde als der Leib Christi aufgebaut werden kann, um das neue Jerusalem zu vollenden. Ehe, möge der Herr uns die Last geben und wir sollen beten, Herr, gib mir die Last, die göttliche Wahrheiten des Evangeliums zu lernen und sie für seine Wiedererlangung überall zu verbreiten. Heilige, wir möchten die göttlichen Wahrheiten lernen, die wir hören und die Weise, die Art und Weise, wie wir diese göttliche Wahrheiten in uns bekommen, oder empfangen ist, dass wir die beten. Wir beten die zurück zum Herrn. Wir beten über sie. Wir beten die zum Herrn und die werden zu einem Teil von unserem Sein werden. Die werden zusammengesetzt in unserem Sein. Und wir wollen, dass dies Tag für Tag mit uns passiert oder geschieht. In Römisch 5 steht es: In den gegenwärtigen Umständen der Welt müssen wir uns dem Gebet widmen und im Gebet beharrlich sein, während wir die Zeichen der Zeiten richtig beurteilen. Die Zeichen der Zeiten. Also nun gibt es dieser Ausdruck, die Zeichen der Zeiten. Ich gucke, ob ich dieses jetzt aufgreifen kann. In Matthäus 24, 3 bis 14 spricht der Herr von einer Nation, die sich aufsteht gegen andere Nationen, Königreiche gegen Königreiche, Hungersnote, Erdbeben. Also einmal, Andrew Ewer hat mir eine Tabelle gezeigt, wie die Erdbeben häufiger und häufiger werden, in der Stärke, desto mehr wir dem Abschluss dieses Zeitalters nähern. Und der Herr sagt, dies ist der Anfang von Geburtswehen. Was bedeuten die Geburtswehen? Also ich habe den Lebensstudium von Markus schon mal gelesen und ich weiß nicht, was mich zu dem Lebensstudium von Markus geführt hat, aber dies befindet sich im Lebensstudium von Markus, spricht es von Geburtswehen. Also betätigt eine Suche im Lebensstudium von Markus von Geburtswehen und ihr werdet Folgendes finden, dass die ganze Weltsituation dient dem Hervorbringen des einen neuen Menschen. Von dem Tag der Auferstehung des Herrn bis er zurückkommt, ist eine Zeitspanne von einer großen Entbindung. Es gibt das Predigen des Evangeliums und es gibt das Leiden von Verfolgung. Das sind Geburtswehen als die Schmerzen, die in diesem Geburt entschlossen sind. Also die Ökonomie Gottes ist, diesen neuen Menschen hervorzubringen. In diesem neuen Menschen ist Christus in allem, er ist alles und er ist in allen. Wenn wir Christus als den universalen Ersatz genießen, wird er alles für uns sein, weil er uns mit sich selbst ersetzt. Also Geburtswehen beziehen sich auf alle Trübsale in dem neutestamentlichen Alter, das schließen Kriegen und Verfolgungen mit ein. Und in dem nächsten Punkt, es steht Folgendes, dass ein Kind auf eine Weise wurde bei der Auferstehung des Herrn geboren, aber andererseits der universale neue Mensch, was in Epheser 2 und 4 offenbart wird, wurde noch nicht völlig hervorgebracht. Also wenn der Herr zurückkommt, wird es eine Entrückung geben und dies wird das letztendliche Entbindung des einen neuen Menschen sein. Und wir glauben, dass wir uns an dem letzten Zeit befinden, in dieser letzte Abschnitt von dieser Zeit, in dem der neue Mensch hervorgebracht wird oder entbunden wird. Also wir erfahren Geburtswehen in diesen Tagen und während wir diesen Geburtswehen erfahren, müssen wir uns dem Gebet hingeben und wir müssen im Gebet beharrlich bleiben und wir müssen die Zeichen der Zeiten unterscheiden. Und ich spreche nun darüber in Matthäus 16,3 steht es, ihr könnt nicht die Zeichen der Zeiten unterscheiden. Also in Lukas 21,34 ermahnt uns den Herrn, der Herr, nehmt euch aber in Acht, damit euer Herzen nicht etwa beschwert werden mit Rausch und Trunkenheit und den Sorgen des Lebens und jener Tag plötzlich wie ein Fallstrick über euch komme, denn er wird über alle kommen, die auf dem Angesicht der gesamten Erde wohnen. Seid aber zu jener Zeit wachsam und fleht, dass ihr stark seid, um alle diese Dinge zu entfliehen, die im Begriff stehen, zu gestehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also ein Bild davon ist in Daniel 5, vor allem Vers 23. Was man hier sieht, ist, dass letzter König von Babylon, Nebukadnezar, hatte sein Nachkommen und dann gibt es der finale König, er heißt Belshazzar und in Daniel 5, Belshazzar, und in Daniel 5 hat er eine große Party mit ein paar tausend Teilnehmern, die trinken. Es ist ein Party der Verkommenheit und dann bittet er jemanden, die Gefäße von Silber herauszubringen, die seine Vorväter oder den Vorvater aus dem Tempel herausgenommen hat und die haben Wein in diesen Gefäß reingetan. Und als sie das gemacht haben, die haben Gott entehrt bis zum Äußersten. Und als sie das gemacht haben, hat Belshazzar auf die Wand geguckt und er sah eine Hand, die etwas auf die Wand schrieb. Und er hatte so eine Angst. Und wenn man Daniel 5 vorsichtig liest, es steht, dass seine Knien gegeneinander geschlagen hat. Die haben gezittert. Und ich gehe jetzt nicht in die Einzelheiten von dem, was alles geschrieben wurde. Das würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber jemand hat ihn dann gesagt, es gibt eine Person in dem Königreich, der das deuten kann. Er heißt Daniel, er hat einen hervorragenden Geist. Und ich hoffe, dass alle das über uns sagen können. Nicht, dass wir einen hervorragenden Verstand oder Körper haben. Nein, dass wir einen hervorragenden Geist haben, weil unser Geist geübt ist und es ist am wichtigsten für uns. Und guck mal, was er gesagt zu Belsasar, aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Ich wurde sehr überführt, als ich diesen Vers gelesen habe. Wir müssen sehen, dass unser Odem, oder verwirklichen, dass unser Odem in seiner Hand ist und alle unsere Wege gehören ihm. Und wir sollen ihn ehren, indem wir ihn genießen, indem wir gemäß dem Geist leben und wandeln, indem wir den Geist darreichen. Und was ist so hervorragend? In dieser Verse 30 und 31 steht es, in derselben Nacht wurde Belsasar, oder in 30, der König der Kadäer getötet und Darius, der Meder, bekam das Königreich. Also in jener Nacht, die ganze menschliche Geschichte hat sich gewendet, von Babylon bis hin zu Medo-Persien, wegen einem König, der Gott nicht geehrt hat, wie er geehrt werden wollte. Also ich hoffe, dass wir ein Leben führen, in dem wir Gott ehren, in dem wir ihn genießen und ihn ausleben. Unter Römisch 5 haben wir Matthäus 24, 32 bis 24, 34. Denn es steht ihr, lernt aber das Gleichnis von dem Feigenbaum. Sobald sein Zweig zart geworden ist und Blätter hervorbringt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr alle diese Dinge seht, wisst ihr, dass er nahe ist vor den Türen. Wahrlich, ich sage euch, dass diese Generation auf keinen Fall vergehen wird, bis all diese Dinge geschehen. Also lasst uns deuten, was diese unterschiedlichen Dinge bedeuten. Diese sind die Zeichen der Zeichen. Der Feigenbaum ist ein Symbol von der Nation Israel. In Jeremia 2, Vers 5 und 8 ist es sehr klar, dass der Feigenbaum ein Sinnbild auf die Nation Israel ist. Dass dieser Feigenbaum zart geworden ist, bedeutet das Zurückkommen vom Leben. Wir wissen, dass die Nation Israel wiederbelebt wurde. Auf hervorragende Weise in 1948 wurde die Nation Israel neu gebildet. Und Bruder Lee hat mitgeteilt, er war auf dem Festland China damals und er hat die Zeitschrift gelesen, dass die Nation Israel wiederhergestellt wurde. Und er war so begeistert, er wusste, dass dies die Erfüllung einer Weissagung war und er wusste, dass das Zurückkommen des Herrn nahe war. Und es steht hier, dass der Feigenbaum seine Blätter hervorgebracht hat, das versinnbildlicht äußerliche Aktivitäten. Was versinnbildlichen oder was bedeuten äußerliche Aktivitäten, dass die Juden Jerusalem in 1967 zurückbekommen haben? Also als dies geschehen ist, das war der Feigenbaum, der seine Blätter hervorgebracht hat. Also Bruder Lee war in einem Krankenhaus, als Jerusalem zurückgegeben war zu der Nation Israel. Er sagte, es war schwierig für ihn, nicht hoch und runter zu springen aus seinem Bett im Krankenhaus, weil er wusste, dies ist eine großartige Sache. Noch eine Sache, was geschehen muss, bevor der Herr zurückkommt. Also die letzten Sachen sind schon geschehen, aber etwas, was noch geschehen muss, ist der Wiederaufbau der Tempel. Also der Tempel muss noch aufgebaut werden, bevor der Herr zurückkommt, weil in 2. Thessaloniker 3,4 steht es, dass der Antichristus sitzt in dem Tempel und er stellt sich vor, dass er Gott ist, also der Antichristus. Wir sagen, dass wir werden Gott in Leben und in Natur werden, aber nicht in der Gottheit. Aber was der Antichristus sagt hier, ist, dass er Gott ist in der Gottheit, dass er Gott ist und dass alle ihn anbeten muss. Also welche schriftliche Grundlage nutzen wir dafür? Also in Offenbarung 13, 8 und 12 steht es da, dass alle, die auf der Erde wohnten, werden ihn anbeten. Also wir werden nie zu einem Objekt der Anbetung werden, aber Antichristus wird zum Objekt der Anbetung. Also in A steht es, wir müssen erkennen, dass wir uns inmitten der Geburtswehen befinden, dass das Königreich Gottes nahe ist und daher das letzte Gebet in der Bibel beten, komm Herr Jesus. Die ganze Bibel endet mit dem Verlangen nach dem Kommen des Herrn, ausgedrückt als ein Gebet. Das Kommen Christi wird seine Gegenwart, griechisch Parousia, bei seinem Volk sein. Es ist sehr bedeutsam, dass das Kommen Christi sein Gegenwart sein wird. Das heißt, wir müssen die Gegenwart Christi heute genießen. Wenn wir heute seine Gegenwart nicht genießen, wie können wir diejenigen sein, die möchten, dass er zurückkommt? Sein Kommen ist seine Parousia, seine Gegenwart bei seinem Volk. Seine Gegenwart bedeutet alles für uns in unserem Leben und in unserem Werk. Also es gibt sehr viele gute Verse hier, aber die Zeit wird jetzt knapp. Wir kommen nun zu B. Und ich ermutige euch, diese Verse später zu lesen. In B steht es, wir müssen mit der vollen Erkenntnis von Gottes Sicht, bedeutsam von Gottes Sicht der menschlichen Geschichte beten, indem wir sehen, dass das Evangelium durch Krieg, Hungersnot und Tod beschleunigt und sogar maximiert wird. Und indem wir sehen, dass wir Gott in vollem Umfang gewinnen müssen, um das Ziel seiner göttlichen Ökonomie zu vollbringen. Also, wir haben eine Webseite mit dem Thema Gebet und im Tag 5 ursprünglich haben wir gesagt, dass wir müssen beten, dass dieser Virus gestoppt wird. Aber wir müssen vorsichtig werden diesbezüglich, weil das Evangelium wird beschleunigt und maximiert durch Krieg, Hungersnot und sogar Tod. Also wir wissen wirklich nicht, wie lange der Herr dies nutzen wird, um seinen Vorsatz zu erfüllen oder was sein Vorsatz ist, indem er uns in diese Situation, diese Umgebung gesetzt hat. Wir müssen beten, dass wir Christus gewinnen, mitten in dieser Umgebung. Nun als Beispiel. Ich möchte euch das Beispiel von Hiob geben. In 1 steht es, nachdem sich Satan gegen Gott aufgelehnt hatte, wurde er von Gott verdammt und sogar verurteilt. Aber in seiner Weisheit und Souveränität hat Gott sein Urteil über Satan noch nicht vollständig vollstreckt. Er hat Satan immer noch eine gewisse begrenzte Zeit gegeben, um etwas zu tun, um ein gewisses negatives Bedürfnis bei der Erfüllung seiner Ökonomie entgegenzukommen. In Hiob 1 und 2 können wir das sehen, dass Gott hatte einen Ratschluss mit seinen guten Engeln hatte und dann erscheint Satan. Und in 2 steht es, das Buch Hiob zeigt uns, dass Gott durch Satan als hässliches Werkzeug, ich mag dieses Wort, hässliches Werkzeug, Gott nutzt Satan als hässliches Werkzeug, um das zu vollbringen, was er möchte. Gott verlangt sich danach. Er wollte, dass Hiob ihn gewinnen würde. Nicht, dass Hiob einfach ein guter Mensch wäre, aber dass er ein Gottmensch wäre. Also er hat deswegen Satan als hässliches Werkzeug benutzt. Also setzt sich fort, durch Hiob auf zweierlei Weise niederriss, durch Abstreifen und Verzehren. Gottes Abstreifen und Verzehren wurde an Hiob ausgeübt, um Hiob niederzureichen, damit Gott Hiob gewinnen konnte, damit er Gott mehr gewinnen konnte. Unser äußerer Mensch wird verzehrt, damit unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert werden kann. Also die Freunde von Hiob, die haben die Situation von Hiob falsch verstanden, aber sagen wir, dass wir da gewesen wären, vielleicht hätten wir sofort gebetet, dass Hiob sofort geheilt worden wäre. Aber Gott wollte das nicht. Gott wollte, dass Hiob durch etwas gehen würde, damit sein natürlicher Mensch niedergerissen wäre, damit er aus diesem Bereich von der ethischen Errungenschaft, von ethischer Vollkommenheit rauskommen würde, um ein guter Menschen zu sein, damit er Gott wirklich gewinnen würde und dass Gott ihn wirklich gewinnen würde. Das bringt uns zum Punkt 3. Hiobs Leiden waren nicht Gottes Gericht, sondern Gottes Abstreifen, Verzehren und Niederreißen, damit er eine Basis und einen Weg hatte, Hiob mit sich selbst wieder aufzubauen, um Hiob zu einem Gottmenschen, zu einem neuen Menschen in Gottes neuer Schöpfung zu machen. Also in 4 steht es, durch sein Abstreifen, Verzehren und Niederreißen teilt Gott sich selbst in diejenigen hinein aus, die ihn lieben und nach ihm suchen. Ich habe Hiob 10, 13 hier als Verweis. Ich ermutige euch, die Fußnote von diesem Vers irgendwann nach dieser Versammlung zu lesen. In 5 steht es, Gottes Absicht im Umgang mit seinem heiligen Volk ist es, dass es von allem entleert wird und nur Gott als seinen Gewinn empfängt. Gottes Herzenswunsch ist es, dass wir ihn in Fülle als Leben, als die Lebensversorgung und als alles für unser Sein gewinnen, was schließlich im neuen Jerusalem seine Vollendung findet. Also Heilige, wir müssen erkennen, dass in der Umgebung oder in der Umgebung, in der wir uns befinden jetzt, was ist Gottes Herz für uns? Er möchte, dass wir ihn völlig gewinnen als unser Leben und als unsere Lebensversorgung und als alles für unser Sein, damit wir vollendet werden können als seine Braut, das neue Jerusalem. In 6 steht es, am Ende des Buches Hiob sehen wir, dass Hiob schließlich Gott sah. Im neutestamentlichen Sinne bedeutet Gott zu sehen, Gott zu gewinnen. Gott zu sehen bedeutet, in das herrliche Bild Christi, des Gottmenschen umgewandelt zu werden, damit wir Gott in seinem Leben zum Ausdruck bringen und ihn in seiner Autorität repräsentieren können. Ich bete, dass eine Botschaft nach dem anderen in dieser Konferenz werden wir Gott wirklich sehen. In 42,5, was sagt Hiob? Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört. Er hat nicht gesagt, ich hab dich gehört. Es steht hier, ich hatte von dir gehört. Es war nur für ihn doktringemäß. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Das ist die Wirklichkeit von 2. Korinther 3, 18, indem wir dem Herrn anschauen mit unverschleiertem Angesicht und in seinem Bild umgewandelt werden. In C steht es, je mehr wir Gott sehen, desto mehr werden wir uns verabscheuen. In C steht es, es ist sehr wichtig für unser Gebet, gemäß dem Gebet Salomos in 1. Könige 48 müssen wir immer zum Heiligen Land hinbeten, das Christus als ein Anteil versinnbildlicht, den Gott den Gläubigen zugelost hat, zur heiligen Stadt hin, die das Königreich Gottes in Christus darstellt, und dem heiligen Tempel hin, der Gottes Haus, die Gemeinde auf der Erde bezeichnet. In 1 steht es, Daniel betete 3-mal am Tag, indem er seine Fenster nach Jerusalem hin öffnete. Durch seine treuen Gebetskanäle führt Gott mit seinen Auserwählten seine Ökonomie aus für das Kommen Christi. 2 steht es, Gott wird unser Gebet erhören, wenn unser Gebet zu Gott auf Christus, das Königreich Gottes und das Haus Gottes als das Ziel in Gottes ewiger Ökonomie hin ausgerichtet ist. Und dies ist sehr wichtig. Das bedeutet, dass unser Gebet immer auf die Interessen Gottes, das heißt auf Christus und die Gemeinde, als Gottes Interessen auf der Erde ausgerichtet sein sollte für die Erfüllung von Gottes Ökonomie. Heilige, wir sollen niemals unsere Gebete auf jemanden richten, nicht auf die Person. Wir können für diese Person beten, aber während wir für diese Person beten, richte euer Gebete auf die Interessen Gottes, auf den allumfassenden Christus, auf das Königreich Gottes und auch auf das Haus Gottes als das Ziel in Gottes ewigen Ökonomie. Und schließlich möchte ich noch eines sagen. Ich hoffe, dass ihr alle mit Gebet das letzte Lebensstudien in Kolosserbrief lesen werdet. Und der Titel heißt in Gebet beharrlich sein oder bleiben. Und das ist ein klassisches Wort, wie wir im Gebet beharrlich bleiben können. Und ich hoffe, dass wir dieses Lebensstudium mit Gebet lesen werden, damit das, was Bruder Lee in diesem Lebensstudium mitteilt, für uns zu einer lebendigen Wirklichkeit in unserem täglichen Leben sein wird. Und in diesem Lebensstudium zeigt er, wie wir es ernst meinen müssen mit dem Herrn, dass wir ihm sagen, nun von diesem Zeit an werde ich eine Zeit des Lebens haben, ich werde keine Person sein ohne Gebet, ich werde eine Person sein, die betet. Und Bruder Lee sagt uns, wir sollen so beten, Herr, bewahre mich im Geist des Gebets und wenn ich dies vergesse, weiß ich, dass du dies nicht vergessen wirst und erinnere mich daran immer wieder über das Gebet. Und er sagt, wir sollen auf vielerlei Weise beten und wir können beten, Herr, ich weiß, wenn ich diese Gelübde vergessen werde, dann wirst du es nicht vergessen. Von Anfang an, ich möchte wirklich, dass die Verantwortung dir geben. Herr, lass mich nicht los. Erinnere mich daran zu beten. Wir sollen immer diese Einstellung haben, dass das Gebet für uns am wichtigsten ist, ist das wichtigste Geschäft und nicht soll das unterbrechen. Und dies ist Botschaft 1 mit dem kolossalen Titel. Mit deren kolossalen Titel. Und ich hoffe, dass ihr diesen Titel wertschätzt und euch auf Botschaft 2 freut. Amen.